What is the name of the podcast?
Catch Club.
Catch Club. Hello, this is Speedball Mike Bailey. Shout out to the Catch Club. Is it the Catch Club or the or just Catch Club? Because I don't want to be that old guy who says who calls it the Seinfeld. So yeah, shout out Catch Club.
Thank you very much.
Einen wunderschönen guten herzlichen Hallo hier im Catch Club. Ich bin euer Dieter und begrüße euch zu einer neuen Ausgabe vom Independent Circuit. Und dies das erste Mal seit Wochen wieder in der OG-Dreierbesetzung. Das heißt, zunächst begrüße ich den Mann, der mir immer sein Photograph zeigt und sich immer fragt, how remind me. Hallo Drew.
Hi, ich grüße euch, guten Tag.
Und zum anderen grüße ich den Mann, den ich jetzt auch schon seit einigen Jahren einen sehr guten Freund nennen darf. Hallo Marcel.
Mein herzliches
Hallo. Hallo. Ich hoffe, es geht euch gut.
Die
muss.
Sehr gut. Wir reden heute im Independent Circuit über Wrestling Revolver. Genau ein Jahr, nachdem wir das erste Mal darüber gesprochen haben. Beim Season Finale 2022. Reden wir jetzt wieder drüber. Letztes Jahr haben wir das gemacht, weil das war kurz nachdem Fight Plus an den Start ging. Und da gab es noch nicht so viel bei Fight Plus. Und also haben wir gesagt, gut, Wrestling Revolver ist drin, lass reingucken, let's go. Und die Liga gehört ja zu, gehört ja Sami Callihan, genau. Und ich muss sagen, das Revolver so vorne weg, die sind da ja wohl da, wo sie veranstalten, Iowa, die sind da ja anscheinend eine feste Größe, weil die Halle wirkte gut gefüllt.
Immer. Also die Hallen, wo sie veranstalten, die sind immer recht voll. Also durch Fight Plus und Homeoffice habe ich halt oft die Shows so nebenher laufen. Die haben immer geile Namen dabei. Die Matches sind von der Qualität her auch eigentlich immer grundsolide bis sehr gut. Und die Hallen sind halt immer voll. Die Leute haben da richtig Bock drauf.
Ja, und ich bin der Meinung, dass dieses Thema, das fiel mir vorhin, ich habe gerade noch den Rest geguckt, gerade vor der Aufnahme, und dieses Thema ist so 2023 eigentlich obsolet, aber es gibt ja immer noch die, die sagen, ja, das ist der geistige Nachfolger von ECW, der ist das, der war das, dies, das, los. Und ich bin der Meinung, so nachdem ich jetzt diese Show gesehen habe, wenn du das jemandem zuschreiben möchtest, dann passt das meines Erachtens doch ganz gut auf Wrestling Revolver. Weil du hast so ein bisschen dieses Hardcore, stellenweise auch fast schon Deathmatch-artige, aber auch dieses gute Wrestling und auch so dann die flippigen Leute. Und du hast einfach den guten Mix und halt dieses Gefühl halt.
Ja, das stimmt schon. Also vom Vibe her, ja, würde ich sagen, es ist ja auch so, die Halle ist ja auch so ein bisschen, das ist mir auch direkt von so ECW-Style mit diesen Gitterabsperrungen da beim Entrance von den Fans und sowas halt.
Genau.
Das hat schon sehr gute ECW-Vibes, das stimmt, da habe ich so drüber noch gar nicht nachgedacht, das stimmt. Vom Standing her jetzt natürlich was anderes, natürlich, aber es ist auch kein Vergleich, weil es ist halt eher eine Indie-Company und ECW war halt. Die waren nicht Mainstream, aber die waren ja auch nicht richtig Indie. Die waren so ein, also von der Art und Weise, wie die Leute da bezahlt worden sind und so weiter, war es schon Indie. Aber von der Größe war es ja her kein Indie halt. Da war ich dabei so ein Zwischending, das ist jetzt Revolver nicht, aber nee. Das ist ja auch klar, die sind dann halt ein bisschen mehr Indie. Aber ich glaube, es hat sich ganz gut entwickelt von, okay, das ist Wrestling Revolver, das ist halt das Side-Projekt oder die Side-Liga von Sami Callihan. Früher war das ja irgendwie noch krasser, fand ich. Da hatte irgendwie jeder größere Wrestler oder viele Wrestler hatten einfach nebenbei noch irgendeine Liga. Und wenn die dann halt irgendwie, keine Ahnung, bei Ligen waren wie Impact oder bei größeren Ligen, also alles, was nicht WWE war quasi, und dann haben die neben ihren vielen Bookings, also jemand wie Sami Callihan war ja auch jemand, der halt viele Bookings hatte im Indie-Bereich, weil der halt auch ein großer Name war, beziehungsweise ist. Und das waren dann halt so Leute, die dann halt irgendwie nebenbei einfach halt so neben ihren Bookings, wenn sie mal Zeit haben, einfach irgendwie Shows gerannt haben. Und ja, ich glaube, davon ist man mittlerweile weg, dass man auch eine ganz gute eigene Identität irgendwie hat. Mhm. Und nicht einfach irgendwie random XY Indie Company in iWise oder sowas, sondern man hat schon irgendwie eine gefestigte Größe, sag ich mal so.
Ja.
Da steckt auch Herzblut hinter. So, du merkst halt, dass das nicht einfach nur, ja, ich lade meine Freunde ein, wir machen hier mal ein bisschen Show, sondern wir machen Storytelling, da gibt es eigene Stables, die sich gründen, etc. pp. Genau. Und nicht einfach nur für mich, wir machen jetzt die WrestleCon Super Show, wir machen einfach mal, sondern da steckt ein Gedanke und Idee hinter.
Ich habe gerade die erste Card auf von ihrer Debütshow.
Ja.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Rhino besiegt Trevor Lee. 8-Way Scramble AR Fox besiegt Connor Braxton, Kurt Stallion, Dave Christ, Desmond Xavier, Kevin Lee Davidson, Stephen King und Zachary Wentz. Jessica Havoc besiegt Paco Gonzalez. Scotty Tuhotti besiegt Jack Manning, aka Man Scout. Hardcore-Match Tommy Dreamer besiegt Eric Cannon. Hardcore-Holly besiegt Sammy Callihan. Michael Elgin besiegt PJ Black. Und der Main-Event war Billy Gunn besiegt Johnny, sucht ihren Nachnamen aus.
Ja, und das ist genau das, was Marcel gerade meint. Das ist dieses, wir booken einfach meine Freunde mit ein paar anderen random Leuten und schau mal, was passiert.
Genau.
Und du merkst damals schon, dass Sammy halt einfach bei Impact mit drin steckte und einfach richtig viele Kontakte zu solchen Leuten hat und auch zum Impact-Management und problemlos an solche Leute kommt.
Ja.
Ja, das war halt 2016.
Ja, und das merkst du halt bis heute.
Ja.
So, ja, das auf jeden Fall. Aber das ist ja an und für sich nicht verkehrt, wenn man sagt, okay, ich habe da halt Beziehungen. Also, ich meine, John Moxley trifft ja auch relativ oft da auf, halt bei Revolver, weil halt...
Die haben schon Januar ist danach benannt.
So, genau.
Da steht Moxley und Moxley Mann der Show. So.
Genau. Und, weil der halt mit Callihan halt Buddies sind, ne, Switchblade Conspiracy und sowas halt, das ist ja an und für sich erstmal nicht verkehrt, ne?
Mhm. Ja, und dann ist ja, halt, wie gesagt, die Entwicklung fand ich nur sehr interessant.
Ja, es ist eine interessante Entwicklung, auf jeden Fall, also finde ich aber gut. Ich muss aber leider auch sagen, ich gucke nicht so viele Revolver-Shows, aber, das ist eine Liga, ja, so hin und wieder verfolgen, ja, aber vom Produkt und von der Art und Weise catcht es mich nicht so, dass ich sagen würde, okay, ich bin ein Fan, ich muss jede Show schauen. Für mich vom Gefühl, dafür sind auch da zu viele Leute drin, die ich regelmäßig da, die ich nicht mag und die ich vom Kernroster einfach nicht so sehr mag oder nicht gerne schaue. Nicht so gerne schaue, wie andere Leute, sagen wir es so. Und ja. Ist das jetzt nicht meine Favorite-Liga zu verfolgen, sage ich es mal so.
Was ja okay ist.
Ja.
Außerdem, man hat ja eh nicht viel Zeit, um alles zu sehen.
Das ist richtig.
Ja, ey, allein schon, ich sind gestern mal so ein bisschen durchgegangen, was dieses Wochenende war. Und man so, oh Gott sei Dank ist da nichts bei dieses Wochenende, weil wir so viel von dem Wochenende davor noch offen haben. Da ist man mal froh, wenn es nicht immer was los ist.
Nee. Deswegen. Ja, aber genau, das war so, das wollte ich gerade mal so am Anfang anklingen. Und dann würde ich sagen, dass wir auch mal in die Show reinstarten. Mhm. Hatten ja auch einiges an Matches. Dafür aber ging die Show nur 2,5 Stunden, wenn du die Viertelstunde Pause rausradierst.
Das stimmt, das war eine angenehme, deswegen habe ich mir die halt auch, du hattest geschrieben sonntags, die Show geht nur so und so lang. Und den Sonntag, da war ich richtig motiviert, da habe ich PWA noch geguckt und dann danach direkt Revolver. Und weil die halt auch so relativ kurz halt war, da habe ich gesagt, ja komm, let's go, Fight Plus, rein damit halt.
Klar. Und, ja, nö. Dann ging's nämlich los. Es sollte eigentlich ein Revolver-Title versus Revolver-Remix-Title-Match geben, sprich Jack Christ gegen Alex Shelley. Aber Shelley war wohl nicht geklärt. und konnte aufgrund dessen nicht teilnehmen. Und dann kam nämlich, war der Ersatz Gringo Loco. Und ich muss sagen, das war ein guter Opener. So kannst du ein World-Title-Match, sag ich mal, als Opener auch gut machen. Klar, mit den zwei Leuten hast du da auch gute Leute. Es war halt ein knapp 12-Minuten-Sprint. Und wie du dann auch schon direkt hier merkst, die Liga ist halt quasi auch Relax Rules, weil direkt Tische wurden benutzt. Und ich hatte für den Opener meinen Spaß damit. Marcel?
Ja, ich hatte damit auch definitiv meinen Spaß. Ich weiß nicht, ob ich diesen Hardcore-Aspekt in dem Match unbedingt gebraucht habe. Den hätte man sich auch gut und gerne schenken können. So, ich bin immer ein Freund davon, wenn solche Relaxed Rules und Hardcore-Sachen pointierter eingesetzt werden oder irgendwo da was hintersteckt. Zwischendurch war es irgendwie ein bisschen holprig. Da sind sie immer mal wieder so ganz kurz in Stoppen geraten. Und das Finish war irgendwie weird. Er kloppt ihn da erst um, kick out at one und danach reicht einfach ein Backslide für das Ende aus.
So, ja, das habe ich auch nicht verstanden.
Das war ein bisschen komisch, aber abgesehen von diesen zwei, drei Kleinigkeiten war das ein gutes Match und das hat deutlich Spaß gemacht und ein gut auf die Show eingestimmt, wie ich finde.
Ja. Was sagst du?
Ich fand's in Ordnung. Ich fand's jetzt nicht so überragend gut wie ihr. Es war jetzt auch nicht schlecht. Es war okay. Liegt zum einen, dass ich Jay Christ nicht mag. Also so rein vom Wrestlerischen her gibt der mir halt irgendwie nichts. So im Team mit seinem Bruder waren die noch okay, aber der ist ja dann im Nirvana verschwunden, aus obvious reasons. Ja, es war ein cooles Hit. Also man hat dann hier so ein bisschen auch mit dem Relaxed Blues dann vielleicht so ein bisschen gespielt, weil dann halt das Ding ist so von Jay Christ eher so ein bisschen halt, man hat uns am Kommentar hier versucht so ein bisschen zu suggerieren, okay, man braucht jetzt halt hier irgendwie einen neuen Challenger halt, weil das Match mit Alex Shelley nicht geklappt hat, das findet dann im Januar statt, also man hat dann gesagt, der Gewinner von dem Match hier halt kriegt dann das Titelmatch gegen, oder das Teilmatch gegen Alex Shelley, und man hat mir jetzt hier versucht am Kommentar so ein bisschen zu suggerieren, ja, Gringo Loco ist jetzt hier halt abgesteppt. Sofort als dann klar war, dass Alex Shelley nicht kam, hat er das Revolver Management angerufen und hat gesagt, let's go. Und man hat mir jetzt hier irgendwie versucht, so klar zu machen, Gringo Loco ist jetzt hier so der Up-and-Comer oder sowas so, aber eigentlich ist er das ja nicht mehr. Der ist ja eigentlich schon ein etablierter Name, so eigentlich so Top-Name so mittlerweile und man hat mir das hier jetzt irgendwie versucht, so ein bisschen anders zu verklickern. Ja, mit dem Hin und war ein cooles Hin und Her dann so ein bisschen, auch ein bisschen natürlich mit vielen, vielen Spots ein bisschen überdreht, was aber dann irgendwie zu dem, ich sag mal in Anführungszeichen, chaotischen Match gepasst hat, aber jetzt chaotisch nicht im Sinne von Katastrophe, sondern chaotisch von der Führung her, das hat dann schon gepasst. Und ja, das finde ich war dann ein bisschen mehr, so halt, wie ihr da schon gesagt habt, so erst so dieser Destroyer da, ich glaube sogar vom Top Rope oder sowas halt, dann Kickout bei 1 und dann halt mit so einem Backslide so, ah nee, das hat mir jetzt auch nicht so gefallen. Aber ansonsten war es, ja, ging's klar.
Ja, dann ging's weiter. Es wurde endlich Zeit wieder für, das habe ich sehr vermisst, Recognized to be the number one of the world, the number one of Liverpool. Jack Gibson und James Drake, the Grizzled Young Veterans, sind wieder in den Indies.
Und ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich diese Entrance Promo vermisst habe. Es ist immer derselbe Quatsch, den er darunter leiert. Und das ist wahrscheinlich genauso wie bei Levaniel, dass man irgendwann sagt, oh komm, jetzt halt mal das Maul. Aber man ist das erste Mal nach so einer langen Zeit und nach so einem Missbrauch, mit das, was ja mit dem betrieben wurde in der WWE, jetzt natürlich nicht körperlich oder sowas, sondern von den rein wrestlerisch, hat es einfach so gut getan, einfach den da wieder quatschen zu hören.
Ja, ich wusste gar nicht, dass ich es so sehr vermisst hatte. Ich wusste auch gar nicht, ich kannte die Card gar nicht, dass die auf der Card sind. Also ich hatte das mitgekriegt, dass die Verträge ausgelaufen sind und dass die halt am Start sind. Die waren ja auch dann wieder ein paar Mal im UK. Sind aber, glaube ich, US-based, wenn ich es richtig verstanden habe.
Yes.
Ja. Und, war so, okay, ja, nice. Ne? Dann, das war schon wieder geil. Ne? So, Liverpool's number one, Sühn. Und dann, das war schon sehr, sehr cool. Grizzled Young Veterans. Also, so young sind sie wahrscheinlich gar nicht mehr, aber. Und dann, ich bin James Drake. Ich darf dann auch nochmal zwei Zeilen sagen am Ende. War schon cool. War schon echt cool. Das muss man sagen.
Hey, WXW, ich hätte da einen Wunsch fürs nächste World Tag Team Festival. Danke.
Danke. Gibson ist 33, Drake ist 30.
Ja, dann ist ja okay, dann passt das.
Echt da noch nicht alt, Alter.
Nee, hätte ich jetzt auch tatsächlich gedacht. Ja, UK-Wrestler, die sind halt alle entweder alt oder pädophil halt, ne? Also jung oder pädophil, also ja.
Was ich hier kurz dachte, bei denen dachte ich mir so, ey, ich will, dass die nächstes Jahr im Sommer für einen Monat zu AEW kommen, einfach damit der die Scheiße im Wembley erzählen kann. Und das ganze London ihn ausbuht.
Ja, ja schon.
Einfach nur für den Act. Weil ja, mir tut es immer noch in den Ohren weh, wie er in Ali Pelli war, Drew.
Oh ja.
Ganz ehrlich, GYOV sehe ich halt auch einfach so sehr bei Impact oder Ring of Honor. An der Größe her. Das würde da perfekt passen.
Dadurch, dass sie halt auch gut talken können, würden die auch zu AEW tatsächlich passen.
Ja.
Oder vielleicht sogar in so einem Stable mit noch irgendwie zwei, drei anderen Leuten. Oder so zwei Leute oder so ein Vierer-Stable. Da könnte ich mir die irgendwie tatsächlich sogar bei AEW selber vorstellen.
Yo.
Aber ich finde das okay. Die sollen jetzt erstmal dann so ein bisschen halt quasi, ich sag mal, ihren Marktwert wieder ein bisschen steigern durch Indies und sowas halt. Den Leuten wieder zeigen, was die eigentlich können, was die jetzt in der WWE halt nicht machen konnten und sowas halt. Ich weiß gar nicht, ob denn auch so viele... Dieses war mit Entrance-Promo und sowas halt so sehr, ich glaube, gar nicht so.
In der WWE waren sie The Diet, das waren quasi Sektenmitglieder von Joe Gacy.
Ach, stimmt. Ja,
und
ja.
Und die haben einfach die Fresse gehalten.
Ich glaube bei NXT UK zu Anfang war es noch so.
Ja.
Und dann hast du ja NXT UK gemerkt, okay, ist eine Totgeburt. Wir bringen das Talent, was halbwegs was drauf hat. Und nicht Pädophiles in die USA.
Ja, und ein paar von den Pädophilen auch.
Das hast du erst gesagt. Und hast sie dann da halt in so eine Rolle gesteckt, weil du gesagt hast,
das ist halt auch so geil. Das ist ein Charakter, oder vor allem Zach Gibson, ist ein Charakter, der mainly dadurch kommt, dass er Heat zieht, weil er bei seinem Entrance labert. Und die lassen ihn die Fresse halten. Das macht doch gar keinen Sinn. Das ist wie, als wenn du Will Ospreay signen würdest und aus dem einen Manager machen würdest, der keinen Bump nimmt. Also,
ich bin Adam Cole geplant?
Ja, Adam Cole soll der Manager von Keith Lee werden. So halt so, what the fuck? Es ist halt einfach. Und dann so, komisch, die funktionieren ja bei unserem Roster nicht. Ja, ach, du nimmst denen ja auch ihre Stärken weg.
Und, auf jeden Fall hatten die, jetzt seitdem sie wieder in den Indies worken, zwei Matches gegen die Workhorsemen, zwei Matches bei OTT und ein Match gegen The Main Event bei House of Glory und halt jetzt das gegen The Rascals und das Match gefiel mir soweit ganz gut. Und ich muss sagen, ich habe wirklich vergessen und ich hatte das auch gar nicht in Erinnerung, dass die auch in so Standard-Tag-Team-Matches, wo es um nichts ging, auch so gut waren. Also ich war so, hä? Und das war ja dann klar mit den Rascals, dass es spottig ist, klar. Aber ich auch überrascht, dass die das so gut mitgehen konnten. Das war so ein bisschen wie eine Neuentdeckung, muss ich sagen, nach all der Zeit. Wie seht ihr das?
Marcel, sag du, ich hab's geskippt, ich kann nichts sagen dazu.
Das Match, ich war gerade kurz abgelenkt, ich hab deine Frage deshalb nicht verstanden. Nochmal bitte.
Was sagt ihr zu dem Match? Ich sagte, ich hatte die irgendwie so ein bisschen vergessen, dass sie auch doch okay, gut waren so und auch so in normalen Matches, also nicht in Titelmatches und ich war auch überrascht, dass sie diesen Spots-Teil von Rascals mitgehen konnten.
Ja,
und,
da,
das hat mich tatsächlich ein bisschen neu entdeckt, habe ich gerade gesagt.
Ja, das Match war halt in erster Linie einfach nur, keine Ahnung, wie lang ging es? 10 Minuten einfach nur völlige Abfahrt. Punkt. Und ich hätte nicht damit gerechnet, wie du es gesagt hast, dass die Veterans da so mitgehen können. So klar, ja. bei den Rascals war klar, dass sie sowas drauf haben, aber dass die anderen beiden das so mitgehen können, war hervorragend. Hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Mir auch. Adamas, da Drew das nicht gesehen hat, können wir auch zum nächsten Match gehen.
Ja.
Killer Kelly, unsere Killer Kelly. Oder Keller Kelly. In Begleitung von Ricky Shane Page traf auf Emi Sakura. Drew, erzähl mal.
Erstmal zu dieser ganzen Sache. Killer Kelly ist ja auch jetzt Mitglied in diesem Stable Red.
Genau.
Also die Revolver-Variante, die neue und nicht das Stable von ehemals das ehemalige Stable von Dragon Gate. Lustigerweise, dass wir im nächsten Match einen Wrestler aus Dragon Gate hatten, aber egal. Ja, dieses Stable, das ist ja dann Ricky Shane Page, Alex Colon, Steve Macklin und
Killer Kelly.
Genau, und Killer Kelly halt. Ja, gut, ist interessant. Für Kelly finde ich es cool, dass er dann halt in so einem prominenten Spot ist. Ricky Shane Page, genau, war dann der dann auch noch mit im Match war. Also dann mit Ringside war, der Rest ist ja dann abgejuxt. Und ich fand das eigentlich ganz cool. Das war ein netter kleiner Clash, so ein bisschen auch. Man hat hier gemerkt, okay, so gimmick-wise stand das Wrestling jetzt nicht ganz im Vordergrund. Es war Wrestling trotzdem gut. Aber es stand halt nicht so ganz im Vordergrund, weil man halt so ein bisschen miteinander gespielt hat. Kelly hat ja dann gimmick-wise auch so ein bisschen ähnlich das, was jetzt auch dann so mit Marsha Slamwich fährt, aber noch ein bisschen anders, vielleicht noch so ein bisschen so eine Stufe hochgefahren. Gefällt mir aber. Mag ich sehr gerne, das passt irgendwie zu ihr, so character-wise. Wie sie das spielt, gefällt mir das gut. Und mit Emi Sakura, die auch so ein bisschen... Ja, nicht direkt Comedy ist jetzt, wäre jetzt zu übertrieben gesagt, aber in so eine leicht goofige Richtung geht, ohne das aber abwertend zu meinen. Und das hat hier gut vom Zusammenspiel gepasst und für die 7 Minuten fand ich das eigentlich ein gutes Match.
Marcel?
Ja, schlecht war es definitiv nicht, aber ich hatte das Gefühl, dass da noch Luft nach oben gewesen wäre. Also
wenn wir jetzt Full Match-Qualität gegangen wäre, dann wäre es wahrscheinlich besser gewesen.
Ja, also ich glaube, die hätten beide halt einfach die Möglichkeit gehabt, dass das Match nochmal eine Qualitätsstufe höher ist. Muss man allerdings auch sagen, hätten sie es versucht, wäre man vielleicht so gewesen, ja, ganz ehrlich, wie soll das funktionieren nach dem Match davor? Ne? So, von daher war es vielleicht auch gut, dass man
das positionieren können.
Ja, ne, aber von der Kartposition haben sie, glaube ich, das Beste gemacht, beziehungsweise nicht das Beste gemacht, sondern das Sinnvollste gemacht, sagen wir es mal so. Ne, gerade auch, wenn ich überlege, was danach kam und so weiter, da brauchtest du halt dazwischen so ein Match, was einfach so ein bisschen, also so ein bisschen wieder erdet, ne. Von daher haben sie das, glaube ich, okay gelöst, aber ich glaube, beide sind zu mehr imstande.
Ja, für Killer Kelly ist es halt einfach geil, dass sie es ja jetzt irgendwie geschafft hat, dann in den USA auch wirklich vernünftig Fuß zu fassen. Also sowohl über Impact als auch über die Indies und sowas halt. Und dann auch mit ihrem eigenen Ding. Sie hat ja da ja auch zeitweise ein bisschen halt eigene Probleme, sage ich jetzt mal. Also mentale und auch halt viele Verletzungen dann halt. Da, ich glaube, mit ihrem Auge oder mit der Nase war da, glaube ich, lange Probleme. Also ich glaube auch relativ lange hatte sie da Probleme, wo die dann auch irgendwie Probleme mit dem Atmen, glaube ich, hatte und so. Ja. Und deswegen freut mich das, dass sie das dann jetzt endlich geschafft hat, da Fuß zu fassen, dann auch sowohl mit Impact, mit Marsha dann halt, was ein sehr cooles Team ist, oder dann halt auch jetzt dann über die Indies so, das freut mich einfach.
Ja, die Karriere war ja komplett, also sie hat ja NXT UK versucht, das hat von Anfang an nicht funktioniert. Ist dann in die USA gegangen und das hat halt nur gestoppt, irgendwer hat einfach diesen Motor kaputt gemacht und es hat einfach ewig gebraucht, bis sie den Motor hat reparieren können. Und jetzt ist er repariert und es funktioniert hervorragend. Ah. So, das macht einfach sehr glücklich, gerade wenn man halt ihre Anfänge hier in Deutschland so mitbekommen hat und so, wie sie immer größer und besser wurde. Ist das irgendwie ein schönes Gefühl, sie jetzt in den USA so erfolgreich zu sehen, auf einem Level, wo sie hingehört.
Definitiv. Definitiv. Und
ja, was sagst du denn zu Match? Du hast noch nichts gesagt, glaube ich.
Ihr habt jetzt soweit als gesagt, also du hast halt schon gemerkt, dass sie einfach jetzt auch Heel ist in dieser Rolle in dem Stable. Und das Match passte. Wie gesagt, RSP hat ja auch eingegriffen und so. Und das war halt 7,5 Minuten. Ich fand's voll okay. Ich dachte kurz, oh, das war aber sehr schnell vorbei. Also die 7,5 Minuten haben sich für mich nicht wie 7,5 Minuten angefühlt. Aber ich fand's voll okay. Genau. Dann, wenn ihr nichts mehr zu sagen habt, ging's weiter.
Bitte.
Mit dem Match, weswegen ich die Show auch eigentlich im Endeffekt gucken wollte.
Ja.
Und zwar, wir haben Besuch von Dragon Gate bekommen.
Jawoll.
Masaki Mochizuki traf auf Mike Bailey. Oh boy, du darfst.
Das war geil. Also ich würde auch sagen, wenn ich mir den Rest der Karte angucke, Match of the Night.
Ja.
Das war geil. Also Masaki Mochizuki ist der beste Wrestler über 50, den es noch gibt, aktuell.
Fakt.
Also dafür, dass der halt 50 plus ist, ne, ja, holy ficken, Alter, ne, let's go. Klar, der ist jetzt halt nicht mehr so der, ich sag mal jetzt so, auf dem beweglichen Level, wie der das halt dann noch vor 10, 15 Jahren macht.
Gott bewahre, ja, aber wo der hintritt, wächst trotzdem kein Gras mehr.
Ja, richtig, richtig. das war so ein schönes Kicks gegen Kicks einfach. Mike Bailey hat am Ende noch einen fetten Shot irgendwie gekriegt, wo der dann überm Auge geblutet hat.
Ja, das war dieses, das war vom Top Row, das war der das Finish quasi, das war die Top Row genau, Spinning Elbow.
Der hat ihn da noch fett erwischt, aber das hat richtig Laune. Das war genau das, was ich von den beiden sehen wollte, einfach kicktechnisch einfach auf die Fresse und das hat richtig Bock gemacht, das war ein starkes Match.
Ja, schön weggekickt und dann durfte Bailey auch seine Paradesachen machen, wie der Triangle Moonsault nach draußen und vier Holds von Mochizuki, aber halt vorm Kick. Und es war toll, das hat Spaß gemacht, 14,5 Minuten, eine gute Länge. Ich hatte meinen Spaß damit, ganz klar. Was hast du denn?
Was ja, das, ich habe dazu nur eine Notiz, und zwar, das war ein Hard-Kicking-Affair. So, die haben sich einfach nur gegenseitig weggetreten und das hat dadurch hat es einfach Spaß gemacht. Die wussten, ne, ich glaube, Mike Bailey und auch Masaaki, die wussten ganz genau, was können wir machen und das können wir richtig gut machen. Jalla rein.
Das ist sehr gut. War nice. Also wenn das halt die Blaupause ist für das, was Mochizuki noch kann, ja, dann gib mir den gerne noch für ein paar Matches, auch auf US-Soil oder sowas. Ja, wenn ich schon ein alter Japaner im Karat wäre, hätte ich gesagt, holt den fürs Karat.
Aber wir haben ja schon Tanaka.
Genau, eben. Geil. Also, Mochizuki, bester Mann, Legende, ja.
Jo. Der wrestelt so lang, fast so lang, wie wir alt sind. Der ja, nächstes seit Jahr 30-Jähriges.
Ja, es ist so wild.
Da können wir auch direkt zum nächsten Match gehen. Bei dem Match war ich ein bisschen verwirrt. Und zwar Golden Ticket Scramble Match. Ace Austin traf auf Allen Angels, Brent Oakley, Jack Something, Casey Jacobs, den Monster Hunter Matthew Palmer und Pledge.
Warum warst du verwirrt?
Weil ich zunächst nicht verstanden hatte, dass Oakley, Jacobs und Pledge. Ich habe zuerst nicht verstanden, wer von den dreien jetzt in dem Match ist. Mit ihrem Alpha-Sigma-Sigma-Gedöns.
Ja.
Und das Geile war im Kommentar Matthew Rainwald so: Ja, das sind doch die Ass-Boys. Also, nee, das sind Alpha-Sigma-Sigma. Man hat das S, das Sigma natürlich auf der Schippe genommen, was auch auf deren Jacken steht.
Ja, das sind ja quasi so. Sie sind die College Boys, glaube ich, von der Ohio State University und dann sind sie halt in Iowa halt die Heels.
Genau.
Und ist okay, aber die haben ja dann noch irgendwie ein bisschen Promo gehalten und sowas. Die wissen halt, das ist halt so ein bisschen cheapy, die wissen halt, wie sie Heat ziehen halt mit diesem Kram, dieses halt verfeindete Städte oder Derby, wie man es auch immer nennen will, halt benachbarte Staaten, whatever halt. Das funktioniert halt in den meisten Fällen, vor allem in den USA halt, ne?
Das funktioniert überall, weißt du, wenn du in Köln einen Auftritt hast und du erzählst, dass Düsseldorf geiler ist als Köln, dann hast du das Publikum gegen dich.
Ja, so. Das funktioniert überall, außer in der Turbinenhalle in Oberhausen. Da interessiert es keinen, wenn du was gegen Oberhausen sagst, wollen keiner mag Oberhausen.
Ja, und die Hälfte auch nicht aus Oberhausen kommen, weil also Ruhrpott ist halt, da musst du halt wirklich schon auf die Fußball. In Deutschland musst du da, glaube ich, auch viel mit Fußballfeindschaften machen. Da musst du dann halt, keine Ahnung, in Dortmund als Schalker rauskommen und so weiter. Das funktioniert.
2019
dann.
War ich bei der WWE, das passt jetzt gerade in Hamburg. Und da war Cesaro, die haben den alle angefeuert, weil er Deutsch geredet hat. Und sein zweiter Satz war: Ja, HSV immer noch zweite Liga, lol. Und der hatte die ganze Halle gegen sich.
Ja.
Also mit Fußballfeindschaften kannst du da in Deutschland immer was bewegen.
Ja,
ich glaube, wenn du jetzt so eine auf Hamburg-Ebene eine Städtefeindschaft wäre vielleicht Bremen, aber das juckt den normalen Hamburg und den normalen Bremer nicht. Weil es einfach dafür zu weit weg ist. Ich glaube, du hast wenig richtige Städtefeindschaften. Du hast hier halt Köln, Düsseldorf, Braunschweig, Hannover, das ist
Nürnberg, Fürth.
Nee, das interessiert den normalen Nürnberger das nicht, weil Fürth ein kleiner Vorort ist.
Ah.
So, das ist da auch nur eine Fußballrivalität. So richtige Städtefeindschaften hast du nur ganz wenige, glaube ich, in Deutschland. Ja. Wo das halt wirklich auch in die Gesellschaft reingeht, außerhalb vom Fußball.
Ja, wahrscheinlich, das stimmt. Okay, da ist es dann Deutschland, da ist dann Deutschland quasi der Cheap Heat oder der Cheap Pop, in dem du halt das Fußballteam anfeuerst beziehungsweise beschimpfst. Und ja, hier ist so, da in den USA ist es halt einfach dann mit benachbarten Staaten oder sowas halt oder so ein Kram dann halt, ne?
Ja.
Oder Städte halt, dann funktioniert halt, ja.
Da ist auch diese, oh Gott, Moment. Sorry, mitten im Satz musst du auf einmal niesen. Ich glaube, da ist auch diese ganze Verbundenheit an der eigenen Stadt gegenüber viel größer und dieser Patriotismusgedanke ist einfach viel höher.
Ja.
Ja, total.
Und der schlägt halt dann auch auf die eigene Stadt nieder und dann hast du automatisch irgendwie eine Stadtrivalität, keine Ahnung.
Ja.
Ich weiß die USA an ganz vielen Punkten einfach nicht.
Nee, das ist so. Richtig.
Ja, aber zum Match. Jake Something ist Jake Something, der macht irgendwie alles.
Aber ich fand's geil, den wieder zu sehen.
Yo.
Der ist ja, glaube ich, mittlerweile auch wieder bei Impact.
Ja, aber sie haben ja noch nicht so viel mit ihm. Ich hoffe, dass da jetzt unter dem TNA-Banner endlich mal vernünftig was abgeht. Und nicht nur, hier und wieder hast du mal ein Match.
Gerne, aber der war ja schon mal bei Impact, ist er dann nachher halt gegangen und ist jetzt wieder da. Jax Humphrey ist schon cool, also das war cool, den auch mal wieder hier so zu sehen.
Seit 2 Monaten nicht mehr bei Impact. Der zuletzt am 22.10. war er bei der Thanksgiving Gravy Train Turkey Trot 2023. So ein Multi-Man-Tag-Match. Und davor dann halt einen Tag vorher in der Call Your Shot Gauntlet bei Bound for Glory im Pay-Per-View. Also effektiv seit Bound for Glory nicht mehr am Start gewesen. Ah, ne, doch. Ah, okay, ja, bei dieser Throwback-Edition von Impact.
Impact da war, Wrestling Federation, da war da dieses.
Genau, IPWF Throwback Throwdown 4.
Ja gut, das zählt jetzt nicht so, das macht man halt einmal im Jahr dann halt so ein bisschen so ein Funding dann halt.
Weißt du, in welcher Halle die das machen, Drew?
Welcher?
In der Battle Arts Academy in Ontario, Canada.
Geil. Ja gut, macht ja Sinn, die ist ja von Santino Marella, der ist ja da auch involviert mittlerweile bei Impact. Geil.
So. Ja, aber ich hoffe, dass er ein bisschen mehr gepusht wird, dann
ja,
mehr Teil des. Außer, ja, er darf halt auch in dem Match mitworken.
Ja, dazu dann auch mal direkt die Frage zu einem anderen Teilnehmer. Wie findet ihr denn Alan Angels jetzt, seit er bei AEW raus ist? Also, er ist ja schon ein bisschen länger raus, aber wie ist so euer Eindruck jetzt von dem so?
Der hat sich gefunden.
Komplett.
Also, ne, bei Impact war er auch in diesem Stable mit drin, von Dina, bei The Design. ist da dann jetzt raus, seitdem auch etwas wenig bei Impact, aber der hat sich komplett gefunden, der ist mittlerweile ein stabiler Name in den Indies und das gefällt mir gut. Also, das macht halt Freude, ihn zu sehen.
Ja, der macht ja auch relativ viel, der ist ja auch da bei Prestige und sowas, glaube ich, relativ oft am Start.
Genau.
Und sowas halt, das ist gut.
Ja, nee, der macht sein Ding, das finde ich schön. Hatte bei der WrestleKate Super Show, war der in einem Team zusammen mit Fuego del Sol und Jordan Oliver.
Fuego, Alter.
Und, nee, der macht sein Ding. Mir gefällt der auch so, wie gesagt, wie Marcel sagte, der hat sich gefunden, wenn du den siehst, weißt du, du kriegst mindestens was Solides. Und das ist doch.
Er ist halt auch bei AW dann leider ein bisschen und also er ist ja nicht schlecht, er ist doch eigentlich sogar gut. Aber er ist dann halt nicht auf diesem Top-Level halt für AW, um dann in einer relevanten Rolle leider zu sein. Und deswegen ist er ja auch gegangen, das ist ja dann auch okay, ne? Und vielleicht kommt er ja dann sogar so alles zu Grayson dann irgendwann wieder, wenn er sich so ein bisschen halt weiter gefestigt hat.
Bei Impact war halt als Teil der Dark Order vollkommen in Ordnung, aber es war halt klar, dass darüber hinaus nichts gehen wird.
Ja.
So.
Jo, und dann, genau, und das Match, ich wollte schon das Match wieder skippen.
Ach, schön, da müssen wir noch drüber reden.
Ja, genau. Ja, das Match an sich war halt wild, war viel los, Jack Something ist ein bisschen rumgesprungen, Alpha Sigma Sigma hat ihr Kram gemacht, Matthew Palmer war da auch prominent drin und Ace Austin hat am Ende eigentlich abgestaubt.
Ich fand, das war einfach so ein klassischer, unterhaltsamer Scramble vom Grundding her. So wie man ihn halt in den Indies kennt. So, ey, wir haben hier 5-6 Leute. Alles klar, rein und Abfahrt. Aber dadurch, dass du hier in diesem Scramble noch ein Trio mit am Start hattest, hattest du, finde ich, noch eine schöne Dynamik mit drin. Die halt auch so ein bisschen so Cheap-Heat-Aktionen gebracht haben, so Kleinigkeiten gemacht haben. Das hat das Ganze ein bisschen verfeinert. Hatte eine schöne Dynamik dadurch. Hat mir gut gefallen. Insgesamt.
Ja, würd ich mitgehen. So ein Scramble, wie man ihn halt mittlerweile aus den Indies kennt, wie man ihn auch von GCW zum Beispiel halt kennt, ne? So dieses Ding, schön hin und her. Wie ihr das gerade schon gesagt habt, die Komponente, dass dann da halt ein Trio mit dabei ist, hat das nochmal ein bisschen anders gemacht. Ja, und dann Ace Austin staubt halt ab, holt sich halt das Golden Ticket. Das heißt, er kann jetzt quasi jederzeit, jeden Ort ein Titelmatch einfordern. Wann und wo er will, wie er Bock hat. Um jeden Titel, den er will. Also er könnte auch mit Chris Bay um die Tag-Team-Titel dann gehen oder sich dann halt ein World-Title-Match oder dann Remix-Title oder was auch immer er halt will.
Was ist das Gimmick vom Remix-Title? Weiß man das?
Ja, ja. Der Champion darf sich die Stipulation für jedes Match aussuchen.
Achso, okay. Für Indies finde ich, das immer eine sehr geile Stipulation
eigentlich. Ja, passt auch so mit diesem Remix-Namen dann so ein bisschen halt. Der Champion darf sich selber so zusammenmischen, wie er es gerade hätte quasi.
Darf ich mal kurz zwischengrätschen?
Nein, auf gar keinen Fall.
Und zwar TNA, weil wir gerade über Impact gesprochen haben. Die Hölle ist zugefroren und man buckt Okada. Was tippt ihr? In was für einem Match steht Okada?
Ja, wenn du so schon fragst, ist es wahrscheinlich irgendein Mumpitz. Ja, keine Ahnung, sag.
Es ist Okada und die Motor City Machine Guns gegen Eddie Edwards, Moose und Brian Myers.
Ja, komm, Alter, ey. Ich dachte gerade noch so, okay, Okada und die Machine Guns, ja, okay, geil. Ja, so was.
Ich hab überlegt, so ein Match, wo ich ihn dann bei dieser Show stellen würde, war so sofort so, okay, der muss auf jeden Fall gegen Josh Alexander da antreten. So.
Ja, richtig.
Ist ja eh nur ein Showcase-Match für Okada, so ein bisschen.
Oder gegen Shelly, genau.
Ja, ich glaube nicht, dass du einen Okada verlieren lassen kannst.
Stimmt.
Ja, gegen Shelly wird halt schwierig, genau, weil er World Champion halt ist, aber ja, Josh Alexander wäre das Erste, das ist immer ein No-Brainer, wenn die irgendjemanden holen. Vielleicht machen sie auch Osprey gegen Josh Alexander auch nochmal, das kann natürlich auch sein. Ja. Oder Mike Bailey oder sowas hätte ich halt direkt gemacht, halt so, also direkt halt auf die Kacke gehauen halt, ne? Wenn du schon so jemanden wie Okada buchst, dann halt let's go.
Letzten Endes, man muss auch sagen, Snake Eyes ist halt auch einfach nur so eine, früher hätte man gesagt, Impact Plus Show. Das machst du halt einfach. Und für den Pay-Per-View davor, für Hard to Kill, ist er ja, glaube ich, nicht announced.
Genau, der ist nur für diese Show danach announced. Ich glaube, wäre es beim Pay-Per-View, dann würdest du so ein Match auch nicht bringen. Aber es ist irgendwie schon merkwürdig.
Es ist halt Verschwendung, weil, keine Ahnung, so ein Booking für Okada, der wird wahrscheinlich auch seine Kohle da halt bekommen. Also ihm kann es dann wahrscheinlich egal sein. Aber dann mach was Vernünftiges halt mit irgendwie.
Ja.
Wie ist das eigentlich, weil ja gerade die Gerüchte rumgehen, AW signed Okada oder so eine Scherze? Läuft sein Vertrag auch aus, ähnlich wie bei Ospreay, oder?
Ja, der läuft, also das wird auch natürlich wieder ein bisschen hochgekocht, das ist halt einfach so, der Vertrag läuft aus. Das ist, bei New Japan ist das halt so, die Verträge laufen oft im Januar aus.
Nach Wrestle Kingdom.
Genau, nach Wrestle Kingdom halt quasi, also es wird halt nach Wrestle Kingdom quasi neue Verträge immer geschlossen. Und früher haben die das ja immer so gemacht, bei New Japan, da haben die von Wrestle Kingdom zu Wrestle Kingdom haben die Leute immer, also die kleineren Leute immer Verträge gehabt, also immer für ein Jahr. Das haben die halt irgendwann nicht mehr gemacht, weil dann halt die Leute irgendwie sich den Wrestle Kingdom Payday noch geholt haben und dann abgehauen sind. Und deswegen haben die mittlerweile auch mehrjährige Verträge bei denen und der verläuft halt jetzt aus. Und dann wurde halt das jetzt ein bisschen halt irgendwie da auf die Spitze getrieben mit, ah, der Vertrag läuft aus, die WWE und AEW haben Interesse. Ja klar, haben die WWE und AEW, die WWE und AEW Interesse, wenn die hören, jemand wie, der Vertrag wie von Okada läuft aus. Das heißt aber nicht irgendwie, dass das in Stein gemeißelt ist, dass der irgendwo dahin geht. Also, ich glaube das nicht. Ich gehe stark davon aus, der verlängert halt einfach und fertig.
Eben. Also, was anderes kann ich mir nicht vorstellen, halt. Ja. Und vor allem, ich habe dann auch so Sachen gelesen direkt, ja, die WWE weiß, wie man mit so einem Wrestler umgehen muss.
Ja, genau, natürlich, gerade die WWE weiß, wie Japaner funktionieren, ja, ist klar.
Stimmt, deswegen ist Nakamura ja auch so eine Riesennummer bei der WWE. Ach, Moment.
Genau. Und
also das Einzige, was sie können, die können Joshis, können die booken. Asuka ist hervorragend gebookt, Kairi und sowas funktioniert auch, Io auch. Aber die männlichen Japaner funktionieren nicht. Das hat noch nie bei der WWE funktioniert. Das letzte Mal, als es funktioniert, war das Tajiri. Und der war ein Mid-Kader.
Ich wollte sagen Funaki.
Ja, vielleicht da in gewisser Weise auch. Aber der war halt auch ein Mid-Kader, beziehungsweise vielleicht sogar eher ein Lower-Mid-Kader halt. Ne?
Der war Kommentator.
Ja, dann später auch das. Das einzige Mal, wo es richtig noch funktioniert, war Taka Michinoku. Das war Ende der 90er halt, ja. Gut.
You heavy, ne? PD.
Genau. Halt, ne, also, das sehe ich halt gar nicht, dann, ne, versuchen mir Leute zu erklären, ja, Shinsuke Nakamura könnte da der irgendwie der Nenner sein, der Okada dann irgendwie dazu bringen könnte, dass es funktioniert. Nein, Okada wird doch nicht zu AEW gehen. Der ist ja hin und wieder bei AEW dann halt, durch diese Beziehung da halt, das reicht dann halt auch, der hat auch gar keinen Bock in den USA zu catchen fulltime und das wird einfach wieder jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, da wird wieder eine krasse Story draus gemacht, vielleicht auch wegen Clickbait oder was auch immer, aber ich wäre sehr überrascht, wenn es was anderes wäre als eine Verlängerung bei New Japan. Das ist jetzt der Zeitpunkt ist jetzt einfach erreicht, wo der Vertrag ausläuft. Die setzen sich jetzt halt hin und handeln was Neues aus. New Japan wäre auch dumm, dem nicht alles zu geben, was er haben will.
Genau das.
Weil sie sich auch nicht erlauben. Also die können sich ja auch von ihrer Seite nicht erlauben, noch jemanden zu verlieren. Aber das passiert, das wird auch nicht passieren. Ja, das wird auch nicht passieren. Das ist so, als wenn du sagen würdest, Tanahashis Vertrag läuft aus und der geht woanders hin. Never gonna happen, halt. Also Okada ist natürlich jetzt noch mal 10 Jahre jünger als Tanahashi, aber es wird nicht passieren.
Nee, vor allem das Ding ist ja auch bei Okada, ja, der macht wegen's Geld. Leute, der muss es nicht wegen's Geld machen, der wird bei New Japan nicht schlecht verdienen und außerdem, seine Frau ist ein Promi in Japan.
Ja, das kommt auch hinzu, also um Geld machen sie sich sowieso keine Sorgen machen und der hat ja auch keinen Mut zu gehen.
Voll, was gerade Russin wollte, wie das bei ihm aussieht, ob er Familie hat oder so weiter.
Er hat Frau und Kind.
Frau und Kind ist, glaube ich, jetzt knappes Jahr alt.
Ja, genau, ja, so roundabout halt, plus minus halt. Genau, und seine Frau, die ist halt Synchronsprecherin in Japan, also die ist halt auch ein Star. Und ich glaube, die war sogar für Digimon oder sowas
Synchronsprecherin. Ja, sie war für Digimon Synchronsprecherin für die erste Staffel, beste.
Geil, liebe ich. Und Und er hat ja auch keinen Grund zu gehen. Das ist der Topstar von New Japan. Das ist das Ace von New Japan, auch wenn Tanahashi halt offiziell so heißt noch. Aber er ist halt das Ace. Und ja. Also,
so mit 36 ist halt auch noch, ist auch noch kein Alter.
Ja, der hat doch 20 Jahre Karriere.
Ja, vor allem habe ich dann auch so Sachen gelesen dann von Leuten, wo ich dann auch behaupte, die gucken kein New Japan. Ja, er wird jetzt, er ist jetzt auch kein World Champ mehr, weil er jetzt auf die 40 zugeht. Man sieht das ja auch an Tanahashi. Sobald man 40 wird, ist man bei New Japan raus. Wo ich so war, Bruder, Tanahashi 47, der war noch vor 4 Jahren World Champ. Ja. Der ist halt raus, weil der Mann halt einfach kaputt ist.
Ja, aber guck dir mal, Naito wird im Januar auch World Champion, der ist auch über 40.
Ja, also.
Oder Anfang 40 ist er, glaube ich, aber trotzdem, ne? So halt, das war noch nie ein Ding. In Japan, die sind alle, also das ist oft so. Guck dir mal Kenji Muto an, der war mit über 50 noch Champion.
Ja, du musst aber sagen, dass Kenji Mutos Hand, Arsch und Kopf auch in Noah steckte.
Ist richtig.
Oder natürlich,
andersrum halt. Ja, wahrscheinlich sowohl als auch. Ja, ist richtig, ist nochmal eine andere Nummer, war natürlich auch nicht New Japan, aber ne, das war schon immer so. Du hattest in Japan immer für Champions, die auch Ü40 waren. Also, das ist halt kein Argument. Aber das ist, wie du sagst, das sind die Leute, die gucken halt kein New Japan oder sowas und machen dann aber halt die Fresse auf und denken halt, sie haben dann irgendwas zu sagen oder halt, oder wissen irgendwas halt, ja.
So wie das halt immer ist. Vielleicht wirkt es halt auch jetzt, weil so Okada halt so ein, für mich zumindest als Aussteller gefühlt, so ein bisschen aus dem Main Event mal ein bisschen rausgezogen haben, nachdem er jahrelang on top war.
Aber das ist ja auch normal, der war 10 Jahre an der Spitze und irgendwann musst du halt auch mal ein paar andere Leute da positionieren, das ist ja auch normal. Das hat ja nichts damit, und deswegen ist er ja aber nicht im Doghouse oder so.
Nö. Ich weiß gar nicht, was sein Job bei Wrestle Kingdom sein wird, was er da für ein Match hat.
Danielson, das Rematch.
Ah, stimmt, ja, ne. So, und irgendwann nächstes Jahr oder sowas, früher oder später wird er halt wieder oben angreifen.
Also. Wahrscheinlich nimmt der Naito den Titel ab. Ja, egal, never mind.
Lass uns lieber wieder mit der Show weitermachen.
Ja, auf jeden Fall.
Ein kurzer neulichen Japan-Exkurs.
Ace Austin hat auf jeden Fall gewonnen. Und dann hat Matthew Palmer ihn angegriffen.
Ja, stimmt.
Der Monster Hunter.
Den finde ich vom Charakter eigentlich auch interessant, weil er ist auch so ein bisschen überdreht, ne, so von der. Mein erster Gedanke war, er ist ein Gothic Dalton Castle. Aber also vom Look her passt es, aber er ist so ein bisschen überdreht halt. Er ist ja auch der Mann von Athena.
Ach was.
Also nicht, dass er deswegen überdreht ist, aber so ein kleiner Funfact einfach.
Athena Palmer macht Sinn.
Ja, und aber ich finde ihn irgendwie. Also vor ein paar Jahren war er noch egaler und randomer. Aber ich finde ihn irgendwie ganz cool eigentlich so von, weil es so ein bisschen so ein einzigartiger, also ein eigener Charakter irgendwie ist. Das gefällt mir irgendwie kind of.
Der hat auch ein sehr unterhaltsames Match bei der Show davor gehabt gegen Abaddon. So ein Casket-Match war es, glaube ich. Das hat Spaß gemacht. So, weil sie auch so ein paar Elemente eingebaut haben, wie Krang, also plötzlich so eine Hand aufs Herz, Faust aufs Herz mäßig und dann haben die US-Flagge angestarrt. So.
Und Paul Walter
Hauser. Warum?
Paul Walter Hauser ist auch ein geiler Name.
Ja, gegen den hatte der auch ein Match.
Das war auch unfassbar unterhaltsam. Also
wenn der jetzt zur WWE geht, wird das dann Paul Gunther Hauser, oder?
Ja.
Gut, machen wir dann mal lieber weiter.
Auf jeden Fall war es denn so, dass Matthew Palmer nach dem Match dann Ace Austin angegriffen hat. Weil er dann auch so verrückt wirkte. Die haben auch irgendwas am Kommentar gesagt. Hat er eine Porsche genommen? Sprich anscheinend so eine Pille oder sowas, die er wohl hat. Und ist dann ein bisschen durchgedreht. Hat dann Ace Austin attackiert und ist abgehauen. Genau. Und dann kam es schon zum drittletzten Match der Show.
Diese Theme.
Operator.
Ja.
Operator.
Ich war auch so geil. Was geht denn jetzt ab, Alter, ja?
Damit hab ich halt null gerechnet.
Ich auch nicht.
Tease kam als Move Operator raus.
Ja.
Und traf auf Brian Keith, auf den Bounty Hunter.
Ja, Mann.
Ja, Mann. Ja, Drew, fang an.
Ich fand's gut. Ich liebe Brian Keith. Brian Keith ist einfach awesome. Also, was jetzt US-Indie-Wrestling angeht, also rein US-Indie-Wrestling, also nicht die Wrestler, die Wrestler ausgeschlossen, die halt gesigned sind oder bei großen Comedy sind und trotzdem Indies machen, aber so rein Indie-Wrestler gibt es fast niemanden, der im Moment besser ist als Brian Keith. Der hat sich in den letzten 1, 2, 3 Jahren krass hochgearbeitet. Das ist so eine fucking Maschine, der Typ. Ihr merkt, dass ich mag Brian Keith.
Das ist ja Quatsch.
Und Ortiz funktioniert für mich auch irgendwie, finde ich, in den Indies ganz gut. Auch so ein bisschen so, ne, mit der Theme, mit dem Tanz und sowas, so leicht ein bisschen goofy, aber ohne, dass es zu übertrieben goofy ist, dass es halt direkt so ein Comedy-Charakter wäre. Der kann halt immer trotzdem noch gescheit wresteln. Und ich fand das gut, ich hätte das sogar gerne noch ein paar Minuten länger gesehen. Und okay. mir hat das gefallen.
Ja, so gefallen hat es mir auch, aber ob ich das jetzt länger gebraucht hätte, weiß ich nicht, weil für mich war das Match grundsolide, aber leider nicht. Irgendwie, der Funke wollte bei mir nicht überspringen. Weiß nicht, das aber das war so mein Gedanke beim Match. Ich war so, ja, irgendwie so, ja, Brian Keith gefällt mir immer besser, so nachdem ich ihn das erste Mal gesehen habe, gar nicht abkonnte. Immer, immer mehr. Aber bei dem Match hat's nicht geklingelt irgendwie.
Da bin ich so zwischen euch beiden tatsächlich. Es war objektiv gut. Ich mag, über Brian Keith müssen wir nicht reden. Ich freue mich jetzt noch schon, Rest Coast Pro zu gucken für unsere Aufnahme, weil da hatte Brian Keith ein Match gegen Masasaki Mochizuki.
Die Show habe ich für heute auf dem Schirm.
Und aber das mit dem Nicht-Klicken, da kann ich aber auch wieder mit einstimmen. Es war da, es war objektiv gesehen cool, aber es hat mich in dem Moment nicht so abgeholt.
Ja.
Und ich fand auch das Finish irgendwie so plötzlich. So Brian Keith war am Drücker, ja, sollte der Emerald Tiger Driver kommen. Der wurde gekontert und dann gab's einen Move von Ortiz und war vorbei.
Ja, das stimmt schon. Das kam ein bisschen abrupt, das ist richtig. Ja, Ortiz ist jetzt auch nicht so der große Name eigentlich, dass man ihn hier hätte gewinnen lassen müssen. Ich hätte hier Brian Keith den Sieg gegeben. Aber gut.
War vielleicht auch so ein Ding, ja, dürfen, dass es nicht dürften. Durften.
Möglich.
Ja.
Jo, jo, jo.
Jo. Und dann ging's weiter mit dem Co-Main-Event. Ein Tag-Team-Grudge-Match. Diese Fehde läuft auch schon seit der letzten Wrestling Revolver Show, die Drew und ich geguckt haben.
Ja, mit dem tollen Deathmatch zwischen Ellie Kat und Jessica Havoc.
Jessica!
Entschuldigung.
Und wir hatten Jessica und Sami Callihan trafen auf die Unit. JT Dunn, Fun Fact, den haben Drew und ich 2015 beim Royal Tag Team Festival live gesehen. Beim Tag Team Festival zusammen mit Chris Hero.
Nee, da war ich nicht da.
Doch.
Wir haben den beim Karat gesehen, haben wir den.
Haben wir den beim Karat gesehen?
Ja, bei dem Karat, wo auch Cody Rhodes war.
War der 2017 im Karat?
Ja, hat gegen Marius Alani in der ersten Runde gecatcht.
Du hast recht. Ja, tatsächlich.
Also beim Tag Fest war er auch. Beim Tag Fest war er auch mit Chris Hero, das stimmt. Aber ich glaube, da waren wir nicht.
Ach, das war 2016, da war ich nicht, genau.
Genau, da war.
Ich hab das 2015 verortet.
Genau. Nee, das war das zweite dann, da waren wir ja, nicht.
Ja, waren wir nicht, hast recht. Dann habe ich nichts gesagt.
Ja, alles gut. Aber ja, den haben wir damals schon bei der WXW gesehen. Das ist schon sehr wild, das stimmt. Auch gefühlt ewig her.
Jo.
Mann, ja, das Match hatte dann ja so ein bisschen Probleme, weil eigentlich sollte es ja Alicat mit JT Dunn sein.
Yes.
Die ja dann auch irgendwie in der Storyline da wohl verlobt sind oder so.
Aber sie das auch eigentlich nicht will und eigentlich schon seit längerem raus will.
Ah, so ein Ding ist das da halt, okay. Ja, und dass sie dann halt aber jetzt halt nicht da war, weil ich glaube, er hat gesagt Flight Delay oder sowas.
Genau, und zu Hause müsste man miteinander reden, das geht ja so nicht.
Ja, genau, und dann kam Kelly, da hat er halt gesagt, ja, okay, haben wir hier halt jemanden neuen, Damien Chambers. Da habe ich erst gedacht, das wäre der Dude aus Australien, aber das ist Royce Chambers.
Genau.
Und ja, da kam Kellyanne raus, der sollte, glaube ich, auch einen anderen Partner eigentlich haben.
Ja, nee, der sollte von Anfang an Jessica haben.
Ach so, ja, der hat ja nur irgendeine Promo, er hat halt irgendeine Promo halt gehalten, genau.
Naja, er meinte von wegen, ja, hier, Hardcore ist nichts für Jessica, deswegen habe ich mal ganz tief unten angerufen und Havoc ist da. So.
Toll.
Das war die Promo. So, ja, herzlichen Glückwunsch. Aber
ja, ist halt echt so.
Gibt jetzt aber auch anderes.
Ja, klar, ist richtig. Zum Beispiel das Match, was dann kam. Ich fand es relativ kacke. Na, also kacke ist zu viel gesagt, aber es war jetzt. Es war halt, ich meine, die Leute machen da, Sami Kelly macht das, was er gut kann. Havoc ist da ja auch ganz gut. Ja. War okay, war dann aber viel mit Hardcore-Spots und sowas halt, aber ja.
Es war halt nichts Besonderes. Also kein besonderes Hardcore-Match. Aber das, was es sein sollte, da hat es funktioniert und das hat dann auch weitestgehend unterhalten. So, keine Ahnung, wo dann, ich glaube, von JT Dunn waren es, die Eier getackert wurden und sowas. Hatte so ein, zwei unterhaltsame Spots.
Ja, das stimmt schon.
Also es war auch so ein, zwei Spots, wo ich einfach gelacht habe, weil es so nieder war, dass ich das so lustig fand. So
ja.
Mit dem Eier-Tacker oder wo Paul, wie hieß er? Paul Tamba? Der Manager quasi von der Unit. Phil Stamper, genau. Phil Stamper. Wo Phil Stamper die Skewers in den Kopf bekommen hat. Und, das ist auch so eine Sache, Skewers. Und da war so ein, zwei lustige Momente, aber was Marcel sagte, da gehe ich mit. Das, was sein sollte, war es okay, aber es war jetzt auch kein Burner.
Und dadurch, dass es halt auch nur so knappe 12 Minuten ging, war das halt auch noch in Ordnung. Hätten die da jetzt so ein Indie-Spektakel 20 Minuten plus draus gemacht, dann wäre ich auch so gewesen, so, what the fuck.
Ja, das stimmt allerdings. Ja, das stimmt.
Wie gesagt, für das, was es sein sollte, war es unterhaltsam. Ich fand tatsächlich das Match, was danach kam, schlimmer.
Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Ja,
auch. Können wir auch direkt drauf eingehen. Dann war, also, Jessica und Kellyanne haben dann gewonnen, nachdem sie nachdem JT dann gepinnt wurde, nachdem Thumbs Up, Thumbs Down Pile Driver auf Klemmbausteine. Und dann hat JT dann erstmal alle aus der Unit gefeuert. Und dann gab's zum Main Event ein Six-Man Tag Team Match um die Tag Team Title, natürlich.
Was ich sehr cool fand, ist die drei Leute von Red. Also Red hat das Ding ja quasi kollektiv.
Ja.
Die haben auch drei Gürtel. Die haben nicht dann zwei Gürtel für drei Leute, sondern jeder hat einen Gürtel.
Ja, das ist cool.
Das mag ich, dann hört's aber auch schon auf.
Genau. Ja, Red, Alex Colon, RSP und Steve Macklin trafen dann auf die Second Gear Crew, die wir lieben. Den einen, den sie Menders nennen, Mance Warner und Matthias Gerechtigkeit. Ja, aber es war absolut. Nee, konnte ich leider nichts mit anfangen.
Das war kacke. Das war einfach nur Rumgebrawle. Mit ein paar extremeren Spots, so ein bisschen dann so, wo dann irgendjemand da vom Scaffold gesprungen ist.
Ja, das war so. Justice.
Genau, aber das war quasi nur und dann noch viel so, ich sag mal so Richtung Crowd-Gebrawle und sowas halt außerhalb des Rings viel halt. Das war im Prinzip einfach nur ein einziger Brawl, aber dann nicht mal so einer, wo du denkst, okay, es gibt jetzt hier irgendwie so ein Brawl, so nonstop auf die Fresse halt, so let's go, sondern das war einfach Kacke.
Da braucht man aber, finde ich, nicht mehr zu sagen. So, vielleicht versucht's nochmal beim nächsten Mal oder lasst es einfach sein.
Ja. Und genau, also es war nicht gut. Ich habe auch zuerst im Match überlegt, liegt das an dem Match davor, dass das nicht so zündet, weil du so zwei ähnliche Matches hattest.
Das kann auch sein.
Aber was mich gestört hat, bin ich ehrlich, da hat sich der innere Marcel in mir aufgetürt.
Ich weiß, was du jetzt ansprechen willst.
Cologne, RSP und Kelly hatten alle was Rotes an, rote Haare, WTF. Und Steve Macklin einfach in einer schwarzen Box.
Der hat aber keinen Bock, sich neue Gear zu machen.
Ja, und dann bin ich so, Bruder. In dem Moment hat mich das so krass getriggert.
Ja, weil er wirkte dadurch auch so, als wäre er nicht Teil von deren Team.
Ja, weil ich dann auch so dachte, na, tönt er, haha.
Ja, aber Steve Macklin ist ja auch der, der für mich da irgendwie nicht so reinpasst. Also klar, Kelly ist dann halt der weibliche Part davon, passt. RSP und Alex Colon passen auch, weil sie sind halt beide die Deathmatch-Wrestler. Steve Macklin ist das ja so per se eigentlich nicht. Und er wirkte da auch irgendwie so für mich so als derjenige, der da so nicht so reinpasst irgendwie in diese Gruppe, finde ich.
Kann ich absolut mit eingehen. So, ich musste gerade meinen Tisch hochfahren. So, ja, aber wie gesagt, das war leider nichts. Red haben gewonnen, nachdem One Called Man das Kelly mit dem Stacheldraht angreifen wollte. Kam Macklin von hinten und hat ihm Low Blow verpasst und dann halt sein Finisher und dann war's rum. Und damit endete auch die Show. Ja. Ich muss sagen, ist eine solide Show. Hier wurde zweimal eine 7 und einmal eine 8 bei Cage Match gegeben. So bei 6,57 sehe ich mich auch. Es war solide. Was bei der Show definitiv zu beigetragen hat, dass die okay war die Länge.
Ja, die Länge und auch der Vibe mit der Halle und so weiter. Ja, das, du hast es hin und wieder hast du es erblicken können, dass es halt irgendwie eine olle Turnhalle, glaube ich, ist. Aber die haben das halt sehr gut alles abgehangen und mit den Lichtern und den Absperrungen, diese Gitter, die sie da hatten, etc. pp. Dadurch hatte das halt auch einen Vibe beim Schauen.
Ich google jetzt gerade mal das Horizon Event Center. Das ist eine richtige Halle. Das ist nicht mal so eine Turnhalle.
Ja? Also ich hatte zwischendurch den Vibe, dass das
warte mal. Also ich kann das gerade mal ein Foto in den Discord packen. Das ist wirklich so eine richtige Veranstaltungshalle.
Ja, so eine Mehrzweckhalle scheint das zu sein, für viele verschiedene Sachen.
Genau, das ist auch Volleyball.
Bei den Bildern durchscrolle. Da gibt es auch irgendwie Volleyball, gibt es ja auch zum Teil drin.
Genau.
Ja, aber sie haben es halt sehr gut kaschiert, dass das halt eine Halle ist, ne?
Ja, das auf jeden Fall.
So dadurch, das hat halt sehr gut dazu beigetragen. Yo.
Jo. Super, dann würde ich sagen, das war, glaube ich, jetzt erstmal von aus dieser Runde von Wrestling Revolver.
Yes.
Und dann würde ich sagen, dann hören wir uns schon bald in der nächsten Aufnahme. Hat mir großen Spaß gemacht. Wir hören uns. Bis dahin.
I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.